schaffen. So gesehen sollen wir uns nicht durch unnötige Klimaziele hier uns das Leben in Österreich auch schwerer machen. Muss ich manchmal weniger sagen bei der Innenpolitik, bei der Wirtschaftspolitik, hier gibt es hohe Deckungsgleichheit. Trotzdem ist es ein sehr, sehr spannendes Realprojekt, was hier in Argentinien jetzt passiert.
Der Trend Podcast. Das österreichische Wirtschaftsmagazin bringt Hintergründe zu Wirtschaft, Finanzen und Geldanlage.
Herzlich willkommen zu unserem Trend-Podcast, den wir diesmal vor dem Trend-CEO-Dinner aufnehmen, quasi ein Appetizer für diese Veranstaltung. Mein Name ist Bernhard Ecker, gegenüber von mir sitzt Oliver Judex, wir sind beide vom Trend und unser heutiger Gast ist ein besonderer Gast, der Präsident der Industriellen Vereinigung, Georg Niel, herzlich willkommen.
Danke vielmals für die Einladung.
Und ich füge dazu, dieser Termin ist seit langem eigentlich fixiert. Er fällt in Zeiten, die besonders, sagen wir, erhitzt und diskussionsbedürftig sind und umso froher sind wir, dass wir Sie hier als Gast haben. Oliver, bitte.
Sie sind deswegen so spannend, diese Zeiten, weil ja gerade Regierungsverhandlungen stattfinden. Inzwischen sind ja erste Details zu den Budgetplänen der Koalitionsverhandler bekannt gegeben worden. Darunter, wie schon erwartet, das Einstampfen des Klimabonus, das Ende der Bildungskarenz, aber auch neue Steuern, etwa für E-Autos. Entspricht das schon jetzt Ihren Erwartungen?
Ich glaube, zum einen ist mal festzuhalten, dass jetzt diese Regierungsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP ein wesentliches Thema an erste Stelle gestellt haben, nämlich das Abwenden des EU-Defizitverfahrens. Das war ja die Prämisse und man hat innerhalb sehr kurzer Zeit in Wirklichkeit ein Maßnahmenpaket geschnürt von 6,4 Milliarden knapp, um eben genau dieses Verfahren abzuwenden. Allein diese Tatsache, dass es hier jetzt einmal gelungen ist, offensichtlich, der Finanzminister Mayer war ja in Brüssel diese Woche und hat das ja hier auch besprochen in Europa, in der Kommission, einmal abgewendet. Das ist ein wesentliches, wichtiges Signal einerseits an Europa selbst, dass Österreich willens und fähig ist, quasi die Budgethoheit noch in eigener Hand zu haben, ist auch ein wichtiges Signal an die Kapitalmärkte, dass in Österreich bereit und gewillt ist, aus eigener Kraft heraus wieder auf Budgetkurs zu kommen. Zu den 6,4 Milliarden ist ja ein Potpourri aus verschiedensten Maßnahmen. Aus unserer Sicht ganz wesentlich und wichtig und begrüßenswert, dass es keine neuen Steuern sind. Es sind bekannte Steuern, die man entweder angepasst hat oder erhöht hat wieder oder wieder eingeführt hat. Die motorbezogene Versicherungssteuer wurde abgeschafft, wurde wieder aufgenommen. Man merkt an den doch breiten Kritiken, die heute hier aufgetaucht sind, dass es offensichtlich doch in viele Bereiche hineinwirkt. Und das ist für mich immer ein gutes Zeichen, dass es breit und ausgewogen ist. So gesehen ist es ein guter erster Schritt.
Bei Ihren Ideen zur Budgetkonsolidierung haben Sie ja auch das Klimaticket in Frage gestellt. Jetzt wird nur das Gratis-Klimaticket für 18-Jährige abgeschafft. Ist das zu wenig?
Wir haben das Klimaticket als eine der teuersten Klimamaßnahmen der Bundesregierung kritisiert, denn bei diesen Beträgen kostet umgerechnet die Tonne CO2-Einsparung über 2.600 Euro. Wir wissen, CO2 am Markt kostet heute ca. 100 Euro. Das heißt, es ist 26 Mal so teuer in Wirklichkeit eine Maßnahme hier impliziert worden, um Klima zu schützen. Da gibt es wesentlich effizientere, wirkungsvollere Maßnahmen, wenn es um das Klima geht. Und das war die Kritik beim Klimaticket.
Nun wird das Klimaticket ja bleiben, zumindest das Österreich-Klimaticket. Eine Verteuerung wird ja wohl notwendig sein, damit man genau diese zu hohen Kosten pro Tonne CO2 hier verringern kann, oder?
Macht absolut Sinn, ja.
Ja. Eine kurze Nachfrage noch zur Einnahmenseite. Darunter fallen ja wohl auch die Dividenden aus staatsnahen Unternehmen, die hier ins Treffen geführt wurden. Ich nehme an, das sind die ÖBAG-Unternehmen, könnte die ASFINAG sein. Das wurde nicht spezifiziert. Ist das im Sinne der IV, dass man sozusagen durch zusätzliche Abfuhr von Gewinnen, die diese Unternehmen ja brauchen würden zum Reinvestieren, hier das Staatsbudget saniert?
Ich glaube, das ist immer legitim, jeden Gesellschafter hier auf Dividenden des Unternehmens zuzugreifen. Dividenden sind das Ergebnis von erfolgreichen Wirtschaften. So gesehen kann hier der Staat selbstverständlich auf diese Dividenden zugreifen, was er ohne dies ja jedes Jahr getan hat. Was er jetzt hier macht, dass er quasi erhöht oder einmalige Sonderdividenden aus den Beteiligungen heraus jetzt sich nimmt und holt, darf natürlich niemals zulasten der Unternehmen gehen, dass sie in ihren Expansionskursen, in ihren Investitionen dadurch gehemmt werden. Das muss sichergestellt sein, das muss man sich im Detail ansehen, aber grundsätzlich ist das durchaus legitim.
Also Sie halten es budgetpolitisch für in Ordnung, industriepolitisch habe ich noch kein klares Ja jetzt daraus gehört.
Ich glaube, das ist immer im Abwägen jedes Eigentümers, wie sehr man quasi Gewinne aus dem Unternehmen entnimmt oder im Unternehmen belässt, um sie auch wieder zu reinvestieren. So gesehen, es muss immer ein guter Mix sein. Ich habe es jetzt im Detail für die ÖBAG-Beteiligung mir nicht angesehen. Grundsätzlich haben die Unternehmen der Staatsholding hier sehr gut in den letzten Jahren gewirtschaftet. Aber nochmals, ich kann es jetzt nicht final beurteilen, ob das zu viel oder zu wenig ist, aber es ist legitim.
Eine Ihrer Forderungen war ja auch immer, dass die Bürokratiekosten deutlich zu hoch sind. Sie sprechen von einer Einschätzung von 10 bis 15 Milliarden, die das allein in Österreich verschlingt. Wie viel ließe sich denn davon einsparen? Man kann ja nicht 15 Milliarden Bürokratiekosten einsparen. Man braucht eine gewisse Basis an Bürokratie. Aber wie viel davon ließe sich einsparen und mit welchen, sagen wir mal, Maßnahmen, die sich einfach verwirklichen ließen?
Der Kritikpunkt bei uns, warum die Bürokratie so viel kostet den Unternehmen, ist, weil einfach der Aufwand, um diesen Berichtspflichten nachzukommen, explodiert ist in den letzten Jahren. Das ist maßgeblich getrieben durch den Green Deal auf europäischer Ebene und dann abgeleitet natürlich durch die nationalen Gesetzgebungen, teilweise eben auch hier noch stark mit Golden Plating verschärft. Und es ist diese Fülle von Berichtspflichten, die mittlerweile heute Unternehmen zu erbringen haben. Das bindet Personal, das bindet Beratungskosten und das sind eigentlich Kosten, Aufwendungen, die mir der Kunde zum einen nicht bezahlt, die mir viel Kapazität nimmt und auch in der Wirkung oftmals nicht das bringt, was die Intention von so manchen Gesetzen mit sich bringt. So gesehen kostet das budgetär eigentlich nichts, wenn man hier durchaus rigoros vorgeht und sagt, dass man entweder manche Gesetze rückgängig macht, manche Gesetze nochmals auf die Wirksamkeit überprüft, denn gut gemeint, aber schlecht gemacht ist nachher genau diese Belastung, von der wir jetzt sprechen. Und so gesehen würde hier ein Durchforsten aller dieser Gesetzgebungen der letzten Jahre durchaus viel Potenzial bringen und die Unternehmen entlasten.
Aber wie viel Potenzial? Also ich würde gerne eine Zahl hören. Was sind da die Schätzungen, wie viel an Milliarden oder zumindest zig Millionen kann das bringen?
Also ich kann es Ihnen nur anhand meines Unternehmens an einem konkreten Beispiel mit dem ESG-Reporting hier jetzt berichten. Das ist also diese Berichtspflichten, die Unternehmen ab 2026 hier mit dem Jahresbericht verpflichtend mitzuberichten sind. Ich habe bis dato 500.000 allein nur an externen Beratungskosten, damit ich erstmalig einen Bericht verfassen kann. Das sind also Kosten, die für mich als mittelständisches Unternehmen hier einfach anfallen. Da spreche ich noch gar nicht vom eigenen Aufwand, den ich damit habe. Da spreche ich noch gar nicht von den jährlichen Kosten des Audits und so weiter, die damit einhergehen, um eben entsprechend hier ESG-konform zu berichten. Also das sind Themen, die man sich schon kritisch hinterfragen kann. Was will ich damit erreichen? Wer liest diese Berichte am Ende? Wenn jetzt jedes Unternehmen europaweit hier hunderte Seiten von Klimaberichtsberichterstattung bringt.
Also ganz viele Beamte auf der anderen Seite.
Ja, wunderbar. Also damit beschäftigen wir uns selbst, aber wir sollten uns eigentlich mit dem Markt, mit unseren Kunden beschäftigen.
Die IV war immer in meiner Wahrnehmung eine Befürworterin einer aktiven Klimaschutzpolitik in den letzten Jahren. Nun kam die Kritik, wenig überraschend, zuerst von grünen Organisationen, von NGOs an diesem Gesamtpaket. Ist das nicht zum Teil tatsächlich ein Rückschritt, was die Spielräume für eine aktive Klimaschutzpolitik betrifft?
Ich glaube, wir haben uns von Anfang an gerade als Industrie, als Vorreiter im Klimaschutz, sehr klar für die Pariser Klimaschutzziele und für die europäischen Klimaziele ausgesprochen und auch unterstützt. Wir sind hier als Industrie mit vorne dabei. Wir sind am Dekarbonisierungspfad hier ganz klar auf Kurs. Die Kritik, die wir äußern bei dieser Klimapolitik, nämlich der österreichischen Klimapolitik, ist, dass wir hier als Musterschüler ein Klimaneutralitätsziel von 2040 definiert haben. Also quasi ein Golden Plating bei diesem wichtigen Thema, wo wir ganz klar dahinter stehen, dass wir in diese Richtung weiter vorankommen müssen, aber eben nicht als Österreich einzig erster voran. Denn das bringt dem Klima zum einen nichts, denn wir wissen, jede Tonne CO2, die wir in Österreich sparen, können andere Länder in Europa entsprechend emittieren, weil es gelten die europäischen Klimaziele. gefolgt von bei Nichterreichen massiven Strafzahlungen, die uns nachher wieder in Österreich hier entsprechend belasten und schaden. Und drittens sind es natürlich auch extreme Kosten der Transformation, die wir jetzt in relativ kurzen Zeitraum, nämlich in 15 Jahren zu erreichen haben, wo andere Länder in Europa 25 Jahre Zeit haben. Worauf wir plädieren, ist Festhalten der Klimaschutzziele der Europäischen Union, ganz klar Pariser Klimaschutzabziehen, aber kein Golden Plating bei den österreichischen Klimazielen.
Aber wäre es legitim zu sagen, in Zeiten der Krise, in Zeiten eines anstehenden dritten Rezessionsjahres, fährt man Klimaschutzbemühungen einfach zurück, um der Wirtschaft mehr Raum zum Atmen zu geben? Das ist eine Argumentation, die es immer wieder gibt. Ist das Ihrer Meinung nach eine Argumentation, die legitim ist?
Ich glaube, wenn wir das Golden Plating Österreichs zurücknehmen und uns auf das europäische zeitliche Ziel auch committen, wie in ganz Europa, dann hätten wir eben auch diese Entlastung in der Zeitlichkeit. Das würde auch viele Kosten auf einen längeren Zeitraum verteilen. Ich spreche hier zum Beispiel die Netzgebühren an, die aufgrund der Investitionen in den Ausbau der Netze hier jetzt massiv steigen. Das würde uns schon insgesamt als Wirtschaft, als Standort helfen. Und nochmals, dem Klima würde dieser frühere Zeitpunkt eigentlich nichts helfen. So gesehen sollen wir uns nicht durch unnötige Klimaziele hier uns das Leben in Österreich schwerer machen.
Von Förderungen ist viel die Rede dieser Tage. Sie selbst haben das in etwa, wenn ich es richtig im Kopf habe, mit 8,5 Milliarden beziffert, wenn man auf EU-Quotenschnitt hier kommt. Im Detail hakt es dann immer, weil eigentlich keiner die Förderung hergeben will, die in seinem eigenen Bereich ist. Würde die Industrie auch beispielsweise Förderungen wie Energiekostenzuschuss, der massiv gefordert worden ist, immer auch zur Disposition stellen, damit man auf diese Quote kommt?
Also in der Tat, wir haben uns durch die Pandemie und der folgenden Krisen eigentlich zu einem Nanny-Staat entwickelt, wo die öffentliche Hand jedes Problem mit Geld kompensiert hat und sind somit eigentlich in eine Überförderung gekommen. Wir fördern deutlich mehr als der europäische Schnitt und wenn wir auf das europäische Niveau uns wieder anpassen würden, würde sich ein Einsparungspotenzial von rund 8,5 Milliarden Euro begeben, wie Sie es gerade erwähnt haben. Das heißt nicht, dass nicht mehr nichts gefördert wird, es würde nur die Überförderung wieder auf ein normales Maß zurückgestellt werden und genau hier gilt es nachher sehr wohl nochmals intelligent zu entscheiden, was möchte man mit einer Förderung bewirken. Ich spreche hier ganz bewusst die Transformation an, auch der, vor allem der energieintensiven Industrie. Wenn wir das wollen, dass wir weiterhin Industrie in Österreich haben, dann macht es auch Sinn, dass wir diese unterstützen. Aber dann natürlich, und das ist auch vielleicht ein österreichischer Reflex, selbstverständlich müssen wir sparen, nur nicht bei mir. Das ist immer gleich der Fingerzeig, es dürfen alle anderen einen Beitrag leisten, selbst nicht. Wir haben von Anfang an gesagt, wenn diese Regierung hier diese notwendigen Maßnahmen setzt, werden wir natürlich auch einen Teil damit mittragen.
Ich habe mir den Förderbericht aus dem Jahr 2015 heute angeschaut, also historische Lektüre. Da sieht man, dass Österreich ja damals schon zwar bei einem niedrigen Förderschnitt oder niedrigen Förderquote klar schon über dem EU-Eurozonenschnitt war. Das heißt, das ist, hat eine lange Tradition und hat offenbar ja nicht nur mit Covid und der Inflationszeit zu tun. Wo sind da die Diamanten oder auch nur die kleinen Nuggets zu finden, die man wirklich nutzbar machen könnte zur Budgetsanierung?
Ich glaube, da muss man wirklich tabulos drüber sehen und das ist eine ganze Fülle von Förderung, die ja nicht nur in die Industrie gehen, es geht ja in die Landwirtschaft, es geht in den Verkehr, es geht ja eigentlich in fast alle gesellschaftlichen Bereichen, die heute hier gefördert werden, viele eben in Transformation und das muss man nochmal als Wirksamkeit anschauen und auch durchforsten. Also so gesehen ist hier Potenzial und ich glaube, das muss man mit ohne Scheuklappen ehrlich auch diskutieren und ansprechen.
Das heißt, nur zur Nachfrage, das, was jetzt präsentiert worden ist, nämlich dass jene Förderungen einmal gekappt werden, die bislang nicht aufgerufen worden sind, kann nur ein allererster Schritt sein.
Ich glaube, das ist ein erster notwendiger Schritt, aber weitere werden folgen. Nämlich auch in diese Richtung gehend, wir brauchen ja auch Entlastungen für den Wirtschaftsstandort Österreich. Wir haben ja mit 44% Steuern- und Abgabenquoten eine der höchsten Belastungen in Österreich und in Europa. So gesehen braucht es ja noch weitere Schritte, um auch zukünftige Entlastungen und vor allem in Richtung Wettbewerbsfähigkeit hier den Industriestandort Österreich wieder auf Vordermann zu bringen.
Ihr niederösterreichischer Präsident, wenn ich das so sagen darf, Karl Ochsner, hat uns letzte Woche ein Interview gegeben und einige programmatische Grundlinien gezeichnet, die für ihn wichtig sind im Rahmen dieser Koalitionsverhandlungen jetzt. Er nannte Europa, er nannte die Haltung zu Russland, er hat auch das Klimathema genannt und auch Sky Shield, um sozusagen. Sind das alles auch sagen wir, IV Österreich-Positionen oder war das jetzt bottom-up von Niederösterreich in die Bundesebene zu hebende?
Also wir sind eine Organisation, die sehr intensiv mit den Landesorganisationen kooperiert und in Austausch ist. Das ist das Interesse der heimischen und der österreichischen Industrie. So gesehen ist das hier ganz klar die gemeinsame Meinung, die wir hier vertreten. Wir sind ein Exportland. Wir leben vom Export. Wenn 6 von 10 Euro im Ausland verdient werden, dann ist uns Handel, fairer Handel mit unseren Partnern dieser Welt sehr, sehr wichtig. Uns ist natürlich auch Europa wichtig. Wir feiern gerade 30 Jahre Mitgliedschaft der Österreichs in der Europäischen Union und haben gesehen, was für eine Erfolgsgeschichte auch vor allem für Österreich das ist. Also wir sind ganz klar als Vertreter der heimischen Industrie für eine starke proeuropäische Positionierung Österreichs, wenngleich wir auch nicht alles teilen und alles gutheißen, was jetzt auf europäischer Ebene passiert. Wir haben das Thema Bürokratie schon angesprochen. Wir leiden allesamt in Europa an mangelnder Wettbewerbsfähigkeit. Also es gibt genug Themen, die wir auf europäischer Ebene angreifen müssen, aber das müssen wir aus einer Position der Stärke von Österreich heraus mitbetreiben und mitwirken, das besser zu machen und nicht immer quasi mit den drohenden Zeigefinger, naja, wenn das nicht ist oder wenn das nicht passt, dann sind wir nicht mehr mit dabei. Das ist falsch und selbstverständlich tragen wir auch die Sanktionen gegenüber Russlands inhaltlich vollkommen mit, denn wir haben diesen Angriffskrieg auf die Ukraine natürlich von Anfang an mit verurteilt und so gesehen sind das ganz klare auch Linien, die wir hier vertreten in dieser Koalitionsverhandlung.
Die Haltung der Industriellen Vereinigung zum EU-Mercosur-Abkommen ist bekannt, seit Jahren bekannt. Die Haltung der FPÖ zu diesem Thema ist ebenso bekannt. Mit meinen Worten, es geht sie auf Kakurhaut aus. Da finden wir keinen Konsens. Muss im Koalitionsvertrag eine Verpflichtung, Selbstverpflichtung dieser Regierung stehen, dass sie, wenn das dann im nationalen Parlament nochmal zur Sprache kommt, auch Proposition einzieht, einnimmt?
Wir müssen festhalten, dass auch die bisherige Regierung aus Schwarz-Grün dieses Mercosur-Abkommen abgelehnt hat. So gesehen ist es jetzt nicht nur eine Position der FPÖ, die hier kritisch gegenüber Handelsabkommen steht, sondern es war bis dato eigentlich, also umgekehrt, eigentlich waren wir als Industriellenvereinigung die einzige Organisation in Österreich, die für Mercosur aufgestanden ist, aus einem sehr einfachen Grund. Wir leben vom Handel. Und das beste Beispiel für mich ist immer dieses Abkommen mit Kanada, das vor 6 Jahren geschlossen worden ist. Auch hier hat es ähnliche Diskussionen gegeben, gerade Sorgen aus der Landwirtschaft über Lebensmittelstandards, über Ausverkauf von Technologien etc. etc. Ich weiß nicht, ob Ihnen irgendwas in den Lokalen, in den Geschäften aufgefallen ist, dass sich irgendetwas geändert hätte für Sie als Konsument, als Konsumentin. Höchstwahrscheinlich nicht. Aber die bilateralen Handelsbeziehungen haben sich verfünffacht in dieser Zeit. Das heißt, wir haben von diesen Handelsabkommen mit Kanada auf wirtschaftlicher Ebene massiv profitiert. Und Ähnliches haben wir mit anderen Handelsabkommen. Übrigens gibt es weit über 40, 50 Abkommen europäischer Natur mit Partnern dieser Welt. Und davon profitieren wir ganz massiv. Und Mercosur hat insofern noch 2 Aspekte, die gerade jetzt in dieser geopolitischen Situation zu berücksichtigen sind. Zum einen braucht Europa Partner. Partner, die demokratisch in den Wertekorsett ähnlich aufgestellt sind wie Europa. Das ist Südamerika. Wenige Länder, wenige Regionen dieser Welt, wo es noch Demokratien gibt, wo eben noch diese Werte hochgehalten werden. Und das Zweite, wir sprechen immer von Resilienz, von Unabhängigkeiten. Gerade bei Unabhängigkeiten von Rohstoffen, von Materialien, von Gütern, hier diesbezüglich insgesamt von China ausgesprochen. Wir brauchen Alternativen, wenn wir die Transformation in Europa vorantreiben wollen. Die Abhängigkeit von China ist enorm und so gesehen wären hier Alternativen mit Südamerika, die wir erschließen könnten und somit eben auch diese Zielsetzungen, sei es klimapolitisch, sei es resilienter werden, unabhängiger werden, stärker werden, wettbewerbsfähiger werden. Das sind alles Aspekte, die für ein Handelsabkommen mit Südamerika sprechen. So gesehen, wir bleiben auf dieser Linie. Das wäre gut und ist gut für Europa.
Sie haben elegant jetzt die Antwort auf meine Frage umschifft. Muss das im Koalitionsabkommen auch als Willensbekenntnis der neuen Regierung stehen?
Für uns wäre es zentral wichtig, was die Verhandlungen ergeben, werden wir sehen, aber wir werden es einfordern.
Sie haben Anfang Jänner gesagt, die Idee, das Konzept eines degressiven Arbeitslosengeldes sei eigentlich bisher wegen der Grünen nicht möglich gewesen. Also der ÖVP, auch der ÖVP-Wirtschafts- und Arbeitsminister hat das ja verfolgt. Das müsste jetzt eigentlich locker drin sein. Gehen Sie davon aus, dass man dieses Konzept jetzt unter Blau-Schwarz umsetzt?
Werden wir sehen, wie die Verhandlungen laufen diesbezüglich. Ich glaube, eine der ersten Maßnahmen, die auch in diesem Paket heute präsentiert worden sind, ist ja die Zuverdienstgrenze, die hier damit abgeschafft wurde. Das war ja auch Teil dieses Arbeitspaket von Martin Kocher. Also kann durchaus sein, dass es hier auch neue Akzente gibt, auch hinsichtlich Arbeitsmarkt, ja?
Ich habe in den letzten 10 Jahren viele Gespräche mit Repräsentanten auch des Schwarzenbergplatzes, wie wir das sagen, auch geführt. Es gab Zeiten, wo man den Herrn Kickl als Sozialisten tituliert hat, aufgrund seiner eher stärkeren Schwerpunkte im sozialpolitischen Bereich und einem gewissen Desinteresse im industriepolitischen und Wirtschaftsbereich. Also so wurde das auch immer erklärt. Hat sich der Kickl einfach so geändert oder hat sich sein Verständnis für Wirtschaft jetzt, weil er es muss, einfach so viel verbessert aus Ihrer Sicht?
Also ich habe jetzt nicht so lange recherchiert in Kickls Historie, das haben Sie gemacht, aber durchaus ein Wandel, eine Veränderung, eine Anpassung eventuell feststellbar. Wir haben das Wahlprogramm der Freiheitlichen Partei analysiert vor der Nationalratswahl und da hat es ganz klar wirtschaftsfreundliche Aussagen gegeben. Aussagen, die eben auch von der ÖVP hinsichtlich Leistung kommen und dergleichen mehr, so dass wir hier eine große Deckungsgleichheit ja festgestellt haben. Daher gehen wir auch aus, dass jetzt in diesen Koalitionsverhandlungen diese Themen eigentlich einfach zu vereinbaren sind und gehen schon aus, dass es hier jetzt wirklich standortrelevante Impulse gibt. Die kritischen Fragen haben wir erörtert, das ist gerade die Außenpolitik, aber auch hier haben wir gar Position bezogen, so gesehen. Gibt es auf der einen Seite vielleicht Themen, die leichter jetzt in dieser Konstellation zu vereinbaren sind in einem Regierungsprogramm und andere Themen müssen natürlich noch ausverhandelt werden. Ich glaube, wir werden in den nächsten 2-3 Wochen hier sehr Konkretes hören und sehen.
Wo sind Sie die Breaking Points oder Knackpunkte, wie immer man das auch bezeichnet?
Ich glaube, das ist schon die Außenpolitik in Wirklichkeit. Nochmals, ich mache mir weniger Sorgen bei der Innenpolitik, bei der Wirtschaftspolitik. Hier gibt es hohe Deckungsgleichheit und ich gehe davon aus, dass aus diesen Wahlprogrammen dann auch hier Punkte in das Regierungsprogramm sich wiederfinden. Aber die außenpolitische Positionierung muss ganz klar proeuropäisch, ganz klar für fairen Handel und natürlich auch ganz klar gegen den Aggressionskrieg Russlands gegenüber der Ukraine lauten.
In Deutschland, dem wichtigsten Handelspartner, knüpft sich jetzt sehr viel an die Hoffnung, dass nach dem 23. Februar, dem Tag der Wahlen, hier eine auch psychologische, mentale Stimmungswende eintritt in einer möglicherweise von Friedrich Merz geführten Regierung. Das kann man noch nicht so klar sagen. Gibt es in Österreich eigentlich ganz basal die Hoffnung auf einen Kickl-Stocker-Effekt, sage ich mal, auf etwas, was sich durch den Regierungswechsel selbst eine Eigendynamik ergeben könnte?
Deutschland ist unser mit Abstand wichtigster Handelspartner und haben natürlich hier direkten Einfluss, je nachdem, wie sich Deutschland entwickelt. Und wir haben gesehen, diese Ampelregierung in Deutschland war nicht imstande, nicht fähig, diese Herausforderung zu meistern. Werden wir sehen, welche neue Regierung es ist. Es wird auch etwas dauern, bis eine neue Regierung auch in Deutschland die ersten wirksamen Maßnahmen implementiert. Also 2025 sehe ich da hier nicht mehr viel, sondern erst das Jahr darauf ersten. Und es wird sich auch in Österreich zeigen, wie diese FPÖ-ÖVP-Regierung es anlegt, inwieweit man hier jetzt die Industrie im Sinne von Wettbewerbsfähigkeit unterstützt durch Entlastungen, wie man Leistung generell in Österreich hier auch wieder zu einer Tugend macht, wie man hier den Staat wieder verschlankt im Sinne eines effizienten, schlanken Staates, der aber nachher auch wieder auf Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger hin zielt. So gesehen eine hohe Erwartungshaltung selbstverständlich an diese Bundesregierung, damit wir wieder die notwendigen, stabilen Rahmenbedingungen bekommen als Wirtschaft, als Industrie, um weiter erfolgreich tätig sein zu können.
Als langjähriger KTM-Berichterstatter des Trend, Ihnen kommt in Oberösterreich ja mit Stefan Pierer auch ein wortgewaltiger Vertreter der Industrieinteressen jetzt abhanden in der Organisation, um sozusagen. Gibt es da schon Vorstellungen davon, wie das dort weitergeht, beziehungsweise sind Sie traurig darüber?
Selbstverständlich bin ich traurig über die Entwicklung des Unternehmens, dieses Leitbetriebes. Selbstverständlich bin ich traurig über die Entwicklung des Lebenswerkes von Stefan Bierer und damit auch seiner Konsequenzen, die er für sich gezogen hat. Die Organisation in Oberösterreich ist hervorragend aufgestellt. Es wird interimistisch von den Vizepräsidenten hier geführt bis in Sommer, wo es nachher planmäßig zu einer Wiederwahl oder Neuwahl eines Präsidenten, einer Präsidentin kommt. Die Amtsgeschäfte sind in guter Hand. Mir tut es nochmals wirklich leid um die Person und vor allem auch um das Unternehmen und hoffe, dass es hier eine gute Lösung gibt, wie man die aussehen möge, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die Region, für Österreich.
Und allerletzte Frage dazu, am Tag, an dem die Insolvenz angekündigt wurde, gab es einen Industrieempfang in Oberösterreich, wo ich war, von der IV Oberösterreich. Dort wurde als Giveaway ausgeteilt nicht nur ein Agenda Austria Buch, sondern auch eine Biografie von Javier Milei, also dem berühmten, berüchtigten argentinischen Präsidenten, der doch lange Zeit eher in diesem, ich sage, Anarcho-Kapitalisten-Eck gesehen wurde, jetzt aufgrund der Wirtschaftsdaten offenbar etwas anders. Ist das IV-Position, dass man auch sozusagen die politischen, die wirtschaftspolitischen Konzepte, die in Argentinien derzeit exerziert werden, möglicherweise auch in anderen Teilen der Welt ausrollt?
Also zum Glück ist Österreich nicht Argentinien und Europa nicht Argentinien. Wir kennen die Probleme in Argentinien, wo es eigentlich vor einem Staatsbankrott gestanden ist, dieses Land. Ich glaube, die ersten Maßnahmen, die Präsident hier getroffen hat für Argentinien, hat einmal die Inflation von 200% auf 100% einmal reduziert. Also ein Erfolg für Argentinien. Für uns wäre es noch immer eine Katastrophe, wenn wir hier Vergleiche ziehen wollen. Ich bin da viel zu weit weg, um Argentinien und die Wirtschaftspolitik Argentiniens hier beurteilen zu können und auch welche Philosophie hier dieser Präsident vertritt. Ich glaube, wir sollten hier jetzt nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Trotzdem ist es ein sehr, sehr spannendes Realprojekt, was hier in Argentinien jetzt passiert, ob man mit so einem wirtschaftsliberalen Kurs ein Land, das vor dem Staatsbankrott gestanden ist, hier wirklich retten kann. Ich glaube, die nächsten Monate, Jahre werden es beweisen und zeigen oder eben auch nicht.
Damit sind wir am Ende des Podcasts, des Trend-Podcasts. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen für Ihr Kommen und wünschen jetzt noch einen angenehmen Abend beim CEO-Dinner.
Herzlichen Dank, danke für die Einladung, danke auch für die spannenden, guten Fragen.
Danke.
Dankeschön.